Stell dir vor, du leidest unter einer unklaren Bewegungsstörung und deine Ärztin empfiehlt dir eine genetische Untersuchung, um mögliche Ursachen herauszufinden. Du gibst also eine Blutprobe ab und plötzlich zeigt dein Genom nicht nur Hinweise auf die Ursache der Bewegungsstörung, sondern auch auf andere Auffälligkeiten in weiteren Genen. Was, wenn das Genom uns mehr verrät, als wir wissen wollten? Solche sogenannten Zusatzbefunde werfen komplexe medizinische und ethische Fragen auf. Sollen solche Informationen überhaupt geteilt werden? Wer entscheidet das? Und was, wenn man das gar nicht wissen möchte? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Code des Lebens. Mein Name ist Johanna Stegmann und ich spreche jeden Monat mit spannenden Gästen aus der Genomforschung. Heute reden wir über Zusatzbefunde in der Genomsequenzierung und dazu habe ich zwei Experten eingeladen, die das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten werden, der Medizin und der Ethik. Dr. Rami Abu Yamra ist Facharzt für Humangenetik und Professor für medizinische Genomik an der Universität Leipzig. Er forscht seit vielen Jahren zu den genetischen Ursachen seltener Erkrankungen und kennt die Herausforderungen der Genommedizin aus dem klinischen Alltag ganz genau. Ebenfalls dabei ist Dr. Martin Junkunz, Ethiker und wissenschaftlicher Koordinator am Institut für Medizin und Datenethik der Universität Heidelberg und am Deutschen Krebsforschungszentrum. Er ist Koordinator der EURAT-Plattform und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit ethischen Fragen rund um Genomsequenzierung und biomedizinische Forschung. Herzlich willkommen und schön, dass ihr heute Zeit für uns habt. Rami, ich würde gerne direkt mit dir starten. Wie kann ich mir deinen Arbeitsalltag vorstellen?
Abwechselhaft und sehr schön. Ich gehöre zu der Minderheit, die das Glück hat, ihre Arbeit jeden Tag sehr gerne zu machen. Und zwar an einem normalen Arbeitstag habe ich viele Befunde zu unterschreiben, die die KollegInnen vorbereiten und mir geben. Ich lese den Befund und unterschreibe den oder ich gehe zurück zu den Leuten und bespreche das mit denen. Ich habe relativ viele Besprechungen, entweder Teambesprechungen oder Besprechungen mit Kooperationspartnern oder mit EinsenderInnen. Und ich habe viele E-Mails, die ich jeden Tag beantworte. Das nimmt auch einen großen Teil meiner Arbeit. Und dann gibt es die Forschungsfragen, zum Beispiel die Manuskripte schreiben, sichten, Gutachten und solche Dinge.
Erinnerst du dich noch dran, wann du zum ersten Mal mit einem Zusatzbefund in Berührung gekommen bist?
Ja, das ist sehr lange her, bestimmt 20 Jahre her. Haben wir eine Kohorte zusammengestellt, um die genetischen Ursachen von einer männlichen Glatze zu untersuchen. Dann hatten wir zufällig bei einem von diesen Männern gefunden, dass diese Person ein sogenanntes Kleinfelter-Syndrom hat. Kleinfelter bedeutet, es gibt nicht nur ein X-Chromosom bei einem Mann, sondern zwei, assoziiert mit einer Reihe an Auffälligkeiten. Einige davon kann man sehr gut behandeln, indem man einfach Testosteron verabreicht. Dann beugt man zum Beispiel Osteoporose, das er vor allem beugt das vor Depressionen. Also man kann einiges machen und zufälligerweise, und das war das Schlimmste, kannte ich diesen Mann über Ecken. Also wir haben die Kohorte gesammelt, so über Freunde und Freundesfreunde und ich wusste, wer diese Person ist. Ich hatte mit ihr auch sogar einmal Fußball gespielt und dann habe ich diesen Befund gesehen und dachte, das muss ich ihr mitteilen, weil damit kann dieser Mann einiges machen und ich gehe stark davon aus, dass er darüber nichts wusste. Ich dürfte aber damals nicht, weil keine Einwilligung gab für Zusatzbefunde. Und bisher tut mir dieser Fall leid.
Verstehe ich, dass einem das auch noch so im Gedächtnis geblieben ist.
Ja, auf jeden Fall. Das war auch eine lange Diskussion, aber damals waren die Ethikrichtlinien viel schwächer. Es gab auch noch nicht mal ein Gendiagnostikgesetz. Und dennoch war es keine Frage, die man einfach so beantworten kann.
Und wer sich jetzt fragt, wie diese Studie ausgegangen ist, also welche Männer eigentlich genetisch gesehen eher zur Glatze neigen, das verrät uns Rami am Ende dieser Folge. Rami, das, was du gerade angesprochen hast, ist ja auch eine ethische Perspektive, die da stark mit reinspielt und damit eine perfekte Überleitung zu unserem zweiten Gast, Martin Junkunz. Martin, kannst du uns erzählen, wie dein Alltag als Ethiker aussieht?
Wahrscheinlich weniger spektakulär. De facto besteht mein Alltag vorwiegend darin, dass ich Dinge lese, viel mit Leuten spreche, aber auch wirklich viel Literaturrecherche betreibe, die Dinge aufschreibe, irgendwie versuche in ein System zu bringen und dann eben anhand dessen, was ich gelesen habe, mir ein Bild davon zu machen, was für Argumente es in Bezug auf irgendeine Fragestellung für und dagegen gibt. Und dann muss man halt abwägen, zu welchem Schluss man dann am Ende kommt. Das heißt, mein Alltag ist weniger mit Menschen, sondern mehr mit Büchern und PDFs gefüllt.
Da würde ich gerne über die Eurat-Plattform sprechen. Mhm. Das ist ja ein Punkt, mit dem du dich intensiv beschäftigst.
Ja.
Die Eurat-Plattform ist eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe und die setzt sich mit ethischen und rechtlichen Fragen der Genomsequenzierung auseinander.
Genau.
Was war denn der Auslöser für die Gründung der Eurat-Gruppe?
Interessanterweise ein Zusatzbefund. War vor meiner Zeit, aber ich kenne diesen Fall. Da wurde tatsächlich ein Kind sequenziert und man hat entdeckt, dass eine Mutation im TP, jetzt muss ich überlegen, ob es 52 oder 53 Gen war. Es hat auf jeden Fall nahegelegt, dass im Rahmen einer Krebsbehandlung die Bestrahlung mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Sekundärtumoren führen würde. Und deswegen war die Information super wichtig, weil der war in Behandlung. Trotzdem war halt in dem Moment die Frage, was mache ich mit der Information? Weil das im Rahmen von einer Forschungsstudie aufkam. Das war im Prinzip der initiale Moment von Eurat.
Rami, könntest du noch mal grundsätzlich erklären, was versteht man unter einem Zusatzbefund?
Ich glaube, am Ende wird Martin mich korrigieren, freue ich mich auch. Ich kann dir sagen, wie wir das in Leipzig definieren. Mhm. Ein Zusatzbefund ist ein genetischer Befund, den man bei einer Untersuchung findet, obwohl die Untersuchung nicht darauf angelegt war. Und dieser Zusatzbefund ist berichtbar, weil das, was wir fanden, ist ziemlich sicher. Also wir fanden nicht eine genetische Veränderung, die wir nicht genau beschreiben können, sondern tatsächlich eine sogenannte Mutation. Mhm. Und dann ist das für uns berichtbar, wenn man was unternehmen kann. Also wenn man aufgrund dieser Information irgendetwas machen kann, eine Vorsorge oder eine Therapie. Etwas abweichend davon sind zum Beispiel eine sichere Mutation in einem Gen, wo man nicht sicher was unternehmen kann. Eine Mutation, die zu Demenz führt. Ja, was mache ich denn damit? Man kann ja quasi nichts unternehmen außer dieser Information. Und dann kommen wir in eine philosophische Definition. Manche Leute sagen, doch, ich kann mein Leben anders gestalten, wenn ich darüber weiß, auch wenn es keine medizinische Handlung, aber es ist eine Lebenshandlung.
Ich muss dich gar nicht so sehr korrigieren. Ich wollte nur den Begriff weiterfassen. Zusatzbefund erstmal für uns ist eben, wie du schon sagst, ein Befund, der klinisch relevant ist, also der irgendeine Krankheit erzeugen wird, der nicht Ursprung der eigentlichen Untersuchung war. Und dann kann man eben unterscheiden, ist der actionable? Also sprich, kann man irgendwas dagegen tun? Gibt es eine Vorsorgeuntersuchung? Gibt es irgendwelche Behandlungsmöglichkeiten? Oder ist er eben nicht actionable? Sowas wie Demenz, es ist so ein klassisches Beispiel. Also es wäre für uns auch ein Zusatzbefund, aber eben einer, der nochmal qualifiziert wird als nicht behandelbar. Und je nachdem, wenn man jetzt zum Beispiel mit Kindern umgeht, kann man noch unterscheiden, ist es ein Befund, der früh auftritt oder spät auftritt, noch im Kindesalter oder eben im Erwachsenenalter. Genauso auch, wenn es behandelbar ist, die Behandlung, liegt die nahe, schon im Kindesalter durchzuführen oder ja, reicht im Erwachsenenalter. Also ein Beispiel ist es sowas wie eine BRCA-Mutation, Brustkrebs im Erwachsenenalter. Kann man sich die Frage natürlich berechtigterweise stellen, ob ein Kind das schon wissen muss.
Aber Martin, jetzt aus Sicht eines Philosophen würde mich das interessieren, wenn jetzt wir eine solche Mutation BRCA bei einem Kind finden und ich mache es noch schwerer und sage, es ist ein Junge. Erstens ist es für ihn nicht relevant, weil er noch ein Kind ist und zweitens, auch wenn er erwachsen ist, das Risiko für ihn ja viel milder oder weniger als für eine Frau. Und dennoch neigen wir dazu, das zu berichten und zwar aus zwei Aspekten. Nummer eins, wenn wir die Variante jetzt nicht berichten, dann ist die verloren. Und wer soll das bitte dann in 20 Jahren nochmal finden? Und zweitens, wenn wir das jetzt berichten, dann helfen wir vielleicht anderen Leuten, weil die Mutation kommt ja nicht von irgendwohin, sondern von den Eltern von diesem Kind. Das heißt, die Mutter könnte diese Mutation tragen. Wenn wir das beim Kind einfach nicht erwähnen, dann befürchten wir, wir könnten somit die Mutter im Stich lassen. Und so einen Brustkrebs kann man ja häufig gut behandeln, wenn auch nicht immer. Aber wenn diese Mutter ein Ovarialkarzinom bekommt und dann stirbt, dann wäre das echt dumpf. Mhm. Und deswegen, auch bei Kindern haben wir wenig Hemmung, das zu berichten. Ja. Natürlich, wenn die Familie das wissen möchte. Ja.
Ich würde das auch genauso unterschreiben. Also beim Kind muss man ja auch immer sozusagen aufs Kindeswohl achten. Die Frage ist natürlich so ein bisschen, was ist Teil des Kindeswohls? Und wir würden auch sagen, Teil des Kindeswohls ist natürlich auch die Gesundheit der Familie. Wenn die Mutter erkrankt und möglicherweise stirbt, ist es natürlich auch nicht im Sinne des Kindeswohls.
Ja.
Wenn es ein Kind da ist und ja, es ist irgendeine Mutation, die wirklich jetzt oder zumindest in nächster Zukunft irgendeine Handlung verlangt, dann würde ich jetzt und würde, glaube ich, wie auch in der Eurat-Gruppe auch sagen, können die Eltern nicht sagen, nee, solche Befunde wollen wir nicht wissen. Sondern solche Sachen sind so überlebensrelevant, dass wir sagen würden, das ist gerechtfertigt, das zurückzumelden, allein schon aus Fürsorgepflichten der entsprechenden Arzt oder der Ärztin.
Wenn man dann eine Mutation bei einem Kind findet im BRCA-Gen, wie gehen die Eltern denn damit um? Haben die eine Verpflichtung, das dem Kind dann zum Beispiel mitzuteilen, wenn es volljährig ist, oder ist das auch so eine Grauzone?
In der Praxis sagen wir den Leuten über den Befund. Sie fragen auch uns häufig, ob sie das jetzt dem Kind sagen sollen. Wir sagen denen, dass das in ihrer Macht ist. Aber wenn das keine Relevanz für das Kind hat, dann ist die Mitteilung wahrscheinlich nicht sinnvoll, würde das Kind nur belasten und derzeit nichts bringen. Was wir auch manchmal sagen ist, diese Information sollten Sie auch nicht unnötig Verwandten, Freunden, Lehrer, Hortbetreuer erzählen. Erstens ist das sehr privat. Zweitens, man weiß ja nicht, ob das nicht zu einer Stigmatisierung führt. Wie es aber dann tatsächlich nachher verläuft bei den Leuten zu Hause, kann ich nicht sagen.
Natürlich würde ich jetzt schon sagen, dass die Eltern zumindest moralisch eine Verpflichtung haben, das im Erwachsenenalter schon mitzuteilen. Ich meine, gerade bei den Mädchen ist es so relevant, wenn du die Mutation hast, dann hast du irgendwie, glaube ich, eine 70%ige Wahrscheinlichkeit, wirklich zu erkranken. Das ist schon was, das kann man nicht verschweigen. Mhm. Also, und es soll ja nicht verloren gehen.
Ja.
Bei allen anderen muss man ja schon sagen, es muss einen Consent dafür, also eine Einwilligung dafür geben. BRCA ist so ein Beispiel. Ich glaube, das muss Rami mir genauer sagen. Ich glaube, Auftretenshäufigkeit ist so bei Mitte 40 ungefähr. Ist das richtig?
Ein bisschen eher, so Mitte 30 bis Mitte 40. Okay, ja. Und die ersten Untersuchungen sind mit 25. Also bis 25, auch bei einer Frau, die eine Mutation trägt, macht
genau.
Man nicht.
Der Erwachsene hat das Recht, auch solche Sachen abzulehnen. Also wenn die Erwachsenen sagen, sie möchten es nicht haben, dann kann man es ihnen halt nicht irgendwie aufdrücken, auch wenn es vielleicht für sie sehr relevant wäre.
Da gibt ihr mir schon ein gutes Stichpunkt. Ich würde gerne mit euch über die Einwilligung sprechen. Es gibt ja, ich habe den Begriff informierte Einwilligung in meiner Recherche gelesen. Mhm. Und wenn ich es richtig verstanden habe, passiert das vor der Genomsequenzierung. Also ja. Wenn jetzt eine Patientin, ein Patient zu euch ins Institut kommt, Rami, dann wird diese Person vorher aufgeklärt. Ist das richtig?
Korrekt. Es gibt eine Vorlage, das sind mehrere Punkte und der größte Punkt ist dieser bezüglich Zusatzbefunde. Wir geben das den Leuten zum Lesen in der Regel, erzähle ich aber und sage denen, was die Bedeutung von diesem Punkt ist. Super selten, dass jemand Nein sagt.
Ja. Und gibt es da dann auch die Möglichkeit, zum Beispiel zu sagen, ich möchte nur über das BRCA-Gen beispielsweise informiert werden?
Nein. Ja, ich weiß, was du meinst. Wir bieten nur eine Gruppe an. Und zwar diese Gruppe, die ist klar definiert. Wir berichten nur Mutationen, also Varianten, wo wir ziemlich sicher sind, dass sie einen schlimmen Effekt auf die Proteinfunktion haben. Und wir berichten nur diese Varianten oder diese Mutationen, wenn sie in einer Gruppe von etwa 80 Genen liegen. Und diese Liste haben wir nicht selbst definiert, sondern die ist vordefiniert von der American College of Medical Genetics. Das ist so eine Art Referenzinstanz. Das haben wir so gemacht, weil alles andere im Alltag nicht machbar ist. Es gibt zum Beispiel Gene in dieser Liste, die unserer Ansicht nach fehlen, wo man sagt, da ist eigentlich eine Handlungsmöglichkeit vorhanden. Allerdings sind sie für irgendeinen Grund nicht in dieser Liste, vielleicht einfach, weil das Gesundheitssystem in den Staaten anders ist als in Deutschland. Und die berichten wir dennoch nicht, weil die in dieser Liste nicht vorliegen. Und gibt es auch ein paar Gene in dieser Liste, wo wir denken, ist das wirklich notwendig? Und die berichten wir trotzdem, obwohl wir persönlich nicht ganz überzeugt davon.
Die Liste, von der Rami spricht, kommt vom American College of Medical Genetics. Das ist eine Fachgesellschaft, die Standards für die genetische Diagnostik festlegt. Und die haben eine Liste von aktuell 83 Genen zusammengestellt, bei denen klar ist, wenn hier eine bestimmte Variante auftaucht, dann ist das medizinisch relevant. Also zum Beispiel, weil man vorbeugend etwas tun kann oder weil es eine gezielte Behandlung gibt. Die Liste enthält aber nicht alles, was theoretisch interessant wäre. Es geht nur um Gene mit einer klaren Handlungsempfehlung. Alles andere, also wo man noch nicht so ganz genau weiß, was man tun könnte, wird nicht in dieser Liste inkludiert. Die Liste wird aber regelmäßig aktualisiert. Also kann sie sich mit der Zeit verändern, wenn neue Erkenntnisse dazukommen.
Also man muss sich auch vorstellen, man müsste ja über alle 80 Varianten, die in der Liste sind, müsste man ja wirklich separat alles aufklären, obwohl man überhaupt nicht weiß, ob überhaupt was auftritt und wenn ja, was davon. Also man kann sich ja gar nicht vorstellen, wie lange sowas dauern würde. Das ist eines der großen Probleme eben, dass man nicht adäquat aufklären kann vorher. Zumindest nicht so, wie man es eigentlich tun würde, wenn man eine gezielte Untersuchung macht.
Mhm. Rami, was passiert denn, wenn ein heute nicht mitgeteilter Befund in ein paar Jahren medizinisch relevant wird? Wird sowas später dann nochmal überprüft oder ist die Chance auf diese Information dann für die PatientInnen verloren?
Nein, diese Reanalyse betrifft übrigens nicht nur Zusatzbefunde, sondern alles Mögliche. Manchmal kommt jemand mit einer Fragestellung von mir aus, eine Bewegungsstörung. Ich führe die Analyse durch. Ich finde keine Mutation. Ich berichte negativ. 2 Jahre später gibt es eine Studie, ein neues Gen kommt. Und jetzt kann ich die Mutation doch finden. Diese Reanalyse findet derzeit nicht regelrecht statt. Einerseits, weil es technisch nicht so einfach etablierbar ist. Das ist aber natürlich ein lösbares Problem. Nummer 2, es ist dennoch Arbeitsaufwand. Wenn ich 5 Jahre später doch die Mutation finde und das zurückberichte, dann habe ich keinen Auftrag. Ich bekomme ja kein Geld von Leuten. 3, die Einwilligungserklärungsgrundlage gibt mir jetzt nicht eindeutig das Recht, in 10 Jahren nochmals in die Daten reinzuschauen. Das heißt, eine systematische Reanalyse, um dann etwas später zu berichten, was ich heute nicht sehe, nur weil die Medizin noch nicht so weit ist, aber in 10 Jahren sehen würde, das gibt es nicht. Eine nicht systematische Berichtung. Das heißt, 2 Jahre später, 3 Jahre später geht der Patient nochmals zum Arzt und sagt, ich habe noch ein Problem. Der Arzt fragt mich und dann sage ich, ah ja, ich kann die Daten reanalysieren. Dann habe ich einen Auftrag und dann stoße ich die Sache an. Dann nehme ich mir die Zeit oder ich mache eine große Studie an unserem Datensatz und finde zufällig andere Varianten. Ah ja, guck mal, das ist ja relevant und dann werden wir es später berichten.
Martin, wie siehst du das aus ethischer Perspektive?
Also das Thema Reanalysen habe ich in den letzten Monaten auch sehr beschäftigt, weil natürlich man ja hoffen könnte, dass vielleicht KI da mal das eher möglich macht. Also ich habe mir das mal abschätzen lassen von einem Humangenetiker bei uns, der meinte, der Aufwand für eine Reanalyse kann halt 1 bis 2 Arbeitstage in Anspruch nehmen, je nachdem, was man findet und wie kompliziert der Fall ist. Wenn man auch noch irgendwelche Fallbesprechungen machen muss und sowas in der Art, kann das relativ viel Aufwand bedeuten. Und ein Teil davon ist eben auch, wo es auch um Recherche viel geht. Und diese Recherche kann man sich zumindest ja vorstellen, dass es mal mittelfristig KIs übernehmen. Es gibt auch schon erste Tools, die das zumindest auf dem Papier tun sollen. Aber wie Rami auch schon sagt, Informed Consent ist halt das Wichtigste. Also wenn die Leute einfach das nicht wollen und nicht angekreuzt haben, dass sie es wollen, ist es halt sehr, sehr schwierig, in 2 Jahren nochmal anzukommen. Denn sie haben halt immer irgendwie das Recht, eigentlich Wissen abzulehnen über sie. Und ich kann ja nicht sagen, wir haben was gefunden über sie, wollen sie es denn eigentlich wissen? Ist halt ein bisschen schwierig, weil da hat man ihnen schon was verraten.
Ja, und das mit dem Informed Consent, das ist nicht immer geradeaus oder einfach, weil wenn ich jetzt noch ein Item und noch ein Item und noch einen Punkt aufnehme, wenn ich dem Patienten 5 Seiten vorlege und sage, wenn du dir die Diagnostik haben willst, dann müsst du das hier durchlesen und kreuzen, dann gucken mich die Patienten und sagen, das soll ich jetzt hier bitte kreuzen, dass ich aber endlich durch bin. Das ist scheinheilig und nicht zum Wohle des Patienten oder der Patienten.
Ja, also ich wollte nicht sagen, dass der Informed Consent die Lösung aller Probleme ist. Im Gegenteil, es hat natürlich große Probleme. Es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass von dem Informed Consent, also viele Menschen den überhaupt nicht verstanden haben, vieles nicht wiedergeben können. Es ist ein Riesenproblem natürlich. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, außerhalb der Genetik, als es um die Datennutzung ging, dass dann Patienten halt einen Consent bekommen, wo sie unterschreiben sollen, ob ihre Daten genutzt werden dürfen für die Forschung später. Und die waren der Meinung, die hatten sowas schon unterschrieben. Hatten sie aber nicht. Man kriegt so viel Papier in die Hand gedrückt in der Klinik, dass man irgendwann nicht mehr weiß, was man eigentlich unterschreibt. Trotzdem ist natürlich immer die Herausforderung, Leuten ihre Autonomierechte nicht abzusprechen. Es ist eine riesen Herausforderung in der Praxis. Gerade eben an Unikliniken, wo einfach 10 Studien noch parallel laufen und man den Leuten ständig was in die Hand drückt. Es ist einfach viel.
Was wären denn die wichtigsten Punkte, die in die informierte Einwilligung rein sollten aus eurer Perspektive, um weiterhin die Autonomie zu wahren, aber eben die Patientinnen und Patienten auch nicht zu überfrachten?
Willst du anfangen, dann kann ich noch kurz drüber nachdenken.
Also ich kann natürlich das wiedergeben, was unsere Einwilligungserklärung ist. Unsere Einwilligungserklärung ist eine Seite. Die Schrift ist, glaube ich, Größe 10 oder so. Zeilenabständen sind in Ordnung. Es gibt so einleitende Worte, die kein Mensch liest. Und dann gibt es ein paar Punkte, die müssen wir abfragen, per Gendiagnostikgesetz, zum Beispiel Aufbewahrung von Probematerial, von Untersuchungsergebnissen, Beratung von Verwandten. Das sind Pflichtpunkte. Und dann gibt es 3 Punkte, die sind optional und die finden wir super wichtig. Nummer 1, dürfen wir mit dem Material Forschung und Qualitätssicherung betreiben. das ist für uns relevant und das zahlt sich häufig aus, auch für die Patienten, weil wenn wir Forschung damit betreiben dürfen, dann haben wir häufig die Möglichkeit, an die Patienten zurückzumelden, was wir finden. Das bringt mich zum nächsten Punkt. Dürfen wir in der Zukunft mit ihnen Kontakt aufnehmen? Wenn wir was finden, zum Beispiel eine Reanalyse ergab gute Ergebnisse. Und der dritte Punkt sind die Zusatzbefunde, übrigens keine Pflicht. Also es gibt Labore, die nehmen diesen Punkt grundsätzlich nicht auf, weil sie sich den Aufwand eines Zusatzbefundes nicht aufbürden wollen. Und somit haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte, wo die PatientInnen Ja oder Nein kreuzen sollten. Hinzu halt, wie gesagt, Präambel und am Ende, wen sollen wir kontaktieren und Unterschriften. Das sind aus meiner Sicht die wichtigsten Punkte und mehr ist den Leuten nicht zuzumuten.
Martin, siehst du das auch so?
Die Punkte sind auf jeden Fall alle sehr wichtig. Gerade der Forschungsanteil ist, finde ich, essentiell wichtig. Denn wir haben ja das Problem, dass wir immer noch über das Genom zu wenig wissen und die Datenlage ist immer noch verbesserungswürdig, sage ich mal. Und was die Zusatzbefunde betrifft, der Punkt muss rein. Ich würde vielleicht noch, wie gesagt, den Unterschied machen zwischen behandelbar, nicht behandelbar, dass man den Leuten die Möglichkeit gibt, auch nicht behandelbar anzunehmen, wenn sie das möchten. Man kann sich darüber streiten, ob der Nutzen für die Lebensplanung, wie viel der wirklich wert ist oder nicht. Also ich würde es den nicht ganz gering schätzen wollen, weil einfach es schon natürlich relevant sein kann, wenn ich irgendwie weiß, ich werde im gewissen Alter Pflege brauchen, dass ich vielleicht jetzt schon irgendwie gucke, dass ich mich darum kümmere, dass ich ganz banal finanzielle Ressourcen zurücklege. Wenn man vom Klinikkontext ein bisschen weggeht, mehr in den Forschungskontext. In Heidelberg haben wir oft diese Zwischenkonstellation der translationalen Forschung, wo dann einfach nicht ganz klar ist, ist das wirklich jetzt Klinik oder ist es Forschung? Weil meistens ist es halt irgendwie kliniknahe Forschung. Also umso weiter man natürlich von der Klinik weggeht, umso mehr Aufwand ist für die Rückmeldung einzuplanen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Daten habe, die sekundär analysiert werden von Leuten, die den Patienten gar nicht kennen. Dann ist natürlich die Frage, ist es zumutbar, jeden Befund, den ich da finde, zurückzumelden, dann kann man natürlich schon sagen, man muss wirklich sich auf die wirklich Wichtigen begrenzen. Denn der Forscher oder die Forscherin müsste ja erstmal rausfinden, lebt der Patient überhaupt noch? Wie lange ist es denn her, als die Daten erhoben wurden? Wie kann ich den kontaktieren? Weiß er es vielleicht sogar schon? Das sind ja alles ziemlich viele Schritte. Muss man schon überlegen, was man dann wirklich in die Rückmeldeprozedur aufnimmt.
Ganz interessant, im Vergleich zu anderen Humangenetiken sind wir hier in Leipzig relativ großzügig. Also wir haben schon mal die Rückmeldung bekommen, dass wir zu viel zurückmelden an Zusatzbefunden. Und dennoch sind Zusatzbefunde von der Art, die du beschrieben hast, definitiv nicht drin. Also hier drin sind von diesen 83 Genen von der American College of Medical Genetics, da kann man was Konkretes unternehmen. Also zum Beispiel ein Herzschrittmacher im Falle einer Herzrhythmusstörung oder regelmäßige Untersuchungen im Falle vom Brustkrebs, aber keineswegs Sachen wie zum Beispiel Demenz oder Blindheit oder eine spätere Neuropathie, die zu einer Gangstörung führen würde, die sind alle nicht dabei. Oder zum Beispiel, es kommt jemand zu uns und hat eine heterozygote Mutation, jeder hat von uns zwei Genkopien, eine Genkopie ist betroffen, macht nichts, aber das Risiko besteht, wenn der Partner oder die Partnerin von dieser Person beim selben Gen auch einen Fehler hat. Beide sind gesund, aber die Kinder von denen haben ein Risiko, was zu bekommen. Derzeit haben wir von 100 Analysen, die wir durchführen, in etwa 2,5% einen Zusatzbefund. Und das ist für diese kleine Genliste von nur 80 Genen. Wenn wir das ausweiten auf die 5000 Genen, die untersuchbar sind, dann ist das nicht mehr handelbar. Wenn wir diese Liste ausweiten würden auf alles Mögliche, unabhängig jetzt vom ethischen Aspekt, dann würden wir bei fast jeder Person einen Zusatzbefund haben. Wenn man das ausweitet auf Mutationen, die bei einem selbst nicht machen, aber ein gewisses Risiko birgen, in der zweiten Generation was auszumachen, auch wenn dieses Risiko noch gering ist, dann hat jeder von uns was. Nicht alle PatientInnen kommen zu uns in die Humangenetik und werden aufgeklärt. Die Mehrheit der Proben kommen ja von KlinikerInnen, also KardiologInnen oder NephrologInnen oder KinderärztInnen. Und das heißt, diese Aufklärung bezüglich des Gendiagnostikgesetzes bzw. bezüglich der Zusatzbefunde, das machen nicht immer GenetikerInnen. Das heißt, wenn jetzt eine Kinderärztin mir eine Anfrage bezüglich Entwicklungsverzögerung schickt, ich schicke an sie einen negativen Befund und wir haben die Ursache nicht gefunden und on top noch eine BRCA-Mutation, welche zu Brustkrebs führen könnte bei einem Kind, dann können viele Leute damit nicht umgehen, entweder weil sie die fachliche Expertise nicht haben oder weil sie keine Zeit haben. Wir bieten allen an, ihr könnt das auf uns abwälzen und die Leute können sich bei uns natürlich gerne anmelden, aber ich kenne auch viele Leute, die sagen, könnt ihr das einfach nicht rausnehmen aus eurer Anwilligung, weil wenn die PatientInnen das sehen, dann wollen sie es haben. Ich habe aber keine Zeit, das denen anzubieten.
Was macht ihr in so einem Fall?
Naja, also wir machen jetzt keine Wunscheinwilligung für jede Person. Wir sagen den Leuten, sie können von Anfang an das durchstreichen für ihre PatientInnen, aber wir können das nicht für dich persönlich eine neue Einwilligung machen, indem wir diesen Punkt rausnehmen. Ich finde das auch für die PatientInnen nicht so ganz fair.
Wie oft passiert das denn, Rami, dass dann auch Personen tatsächlich zu euch kommen, von der Kinderärztin beispielsweise, dass sie eben von euch mehr Informationen haben wollen oder aufgeklärt werden möchten?
Ich kann dir jetzt keine Zahlen nennen. Viel seltener, als es sein soll. Aber das ist nicht repräsentativ, kann auch daran liegen, dass, also entweder kommen die Proben von ganz weit weg, das heißt, die ÄrztInnen vor Ort müssten eine Lösung finden, dass die Leute auch dort vor Ort sich beraten lassen. Oder sie kommen aus Leipzig, dann kommen sie aber aus dem Universitätsklinikum und da stehen wir in dermaßen engen Kontakt, dass die Ärztin, die ruft mich an und sagt, ich habe mir hier ein BRCA1, was soll ich denn damit machen? Und dann sage ich hier entweder an uns schicken oder direkt in die Gynäkologie und dann ist das damit erledigt. Aber ich will nicht ausschließen, dass es woanders anders ist.
Ich würde gerne nochmal die technische Komponente besprechen. Es wird ja nicht so sein, man analysiert das Genom und dann sieht man sofort, was jetzt relevant ist und was nicht. Wie genau entstehen denn die Zusatzbefunde? Läuft da dann eine bioinformatische Analyse drüber mit den Genen, die eben in der Liste drin sind? Oder funktioniert das anders?
Es ist relativ einfach. Wir haben einen Datensatz, der bioinformatisch aufgearbeitet ist. Und dann können wir sagen, zeigt uns alle Varianten, die in diesen 83 Genen sind. Das dauert eine Sekunde. Dann können wir sagen, zeig mir alle Varianten in diesen 83 Genen, die wirklich selten in der allgemeinen Bevölkerung sind. Und dann sind wir häufig bei 0 und fertig. Und wenn aber eine Variante übrig bleibt, dann ist das auch nicht so ein großer Aufwand, weil wir berichten nur Varianten, die sicher sind. Das heißt, sobald die Variante irgendwie wackelig ist, dann ist das nicht berichtbar im Rahmen dieser Zusatzbefundvereinbarung. Und die schließen wir aus mit dem Risiko, dass es eine echte Mutation ist. Aber so ein Risiko müssen wir eingehen, weil sonst fangen wir an, Sachen an die Leute zu berichten, die nicht sicher sind. Das bringt nur Unruhe und man kann eh nicht handeln. Das heißt, die Suche nach der Mutation ist relativ easy. Ich würde sagen, innerhalb von einer Minute haben wir in 95% der Fälle einer solchen Mutation ausgeschlossen. Und in den restlichen 5%, da haben wir was gefunden, müssen wir ein bisschen mehr suchen. Und dann dauert es, je nachdem, was man findet, zwischen 10 Minuten, um zu sagen, ah, doch nichts, und 2 Stunden oder 3 Stunden. Ah, guck mal, das ist eine Variante. Es muss sich mit dem Kollegen Rücksprache halten. Es gibt spezifische Empfehlungen, die man machen muss. Ah, das Gen ist aber doch nicht so. Und dann kann man bis zu 2 Stunden mit so einem Befund beschäftigt sein.
Interessant übrigens, dass du, weil wir haben das bei uns in der Definition erstmal von Zusatzbefunden eher formuliert, dass wir sagen, es ist keine aktive Suche. Aber de facto, wie es aussieht, ist bei euch die Suche wirklich aktiv. Also ihr geht diese Liste einfach durch. Also wenn die Leute ankreuzen, ich möchte es haben, dann wird diese Pipeline quasi aktiviert.
Völlig richtig. Das ist auch ein Punkt, den hatten wir schon auch mit KollegInnen besprochen und wir bekamen auch manchmal die Rückmeldung, dass was wir machen nicht so gut ist. Ach, weiß ich nicht.
Das wollte ich damit nicht sagen. Ich hätte Zusatzbefund so im Sinne eines zufälligen Fundes ohne aktive Suche definiert. Dass das die Praxis ist, das wollte ich jetzt gar nicht bewerten. Das ist einfach nur eine definitorische Frage.
Manchmal ist es schwierig, die Linie zu ziehen. Und deswegen, weil wir diese Linie nicht gut ziehen können zwischen wirklich zufällig, haben wir uns entschieden, wir schauen einmal gezielt nach. Ich kenne aber Labore, wenn sie die Daten auswerten, dann blenden sie diese 83 Gene aktiv aus, um bloß nichts zu sehen.
Ja.
Also dass auch zufällig nichts denen unter die Hand kommt. Und dann denke ich mir, das ist aber nicht ethisch. Es kann nicht sein, dass du die Möglichkeit hast, eine BRCA-Mutation bei einer 35-jährigen Frau zu sehen und dass ihr nichts sagt, sondern stirbt sie 7 Jahre später an einem Ovarialkarzinom. Also ich finde das nicht in Ordnung.
Das ist übrigens ein interessanter Punkt, also das weißt du ja besser als ich. Das ist ja auch die Empfehlung der GfH, zumindest in der früheren Stellungnahme gewesen, die von 2000, 2009, also zumindest eine ältere Stellungnahme. Es gibt eine aktuelle von 2023. Da steht es nicht mehr drin, aber zumindest nicht, da wird auch nicht bestritten, aber in der früheren Stellungnahme stand da wirklich drin, dass Methoden zu wählen sind, die nach Möglichkeit die Wahrscheinlichkeit für Zusatzbefunde verringern. Also genau sowas eben, dass die Filter möglichst eng zu wählen sind. Und interessant ist ja, weil wir ja immer davon sprechen, dass wir diese, dass ihr oder wir auch natürlich bei uns diese amerikanische Liste nehmen von dem American College of Medical Genetics and Genomics. Also ACMG, empfehlen ja wiederum gegenteilig, die empfehlen eine aktive Suche und die setzen mehr auf, positiv formuliert, auf Empowerment der Patienten durch Wissen.
Ja, die Deutsche Gesellschaft für Humangenetik, also ich bin auch ein Mitglied in dieser Gesellschaft, heißt aber nicht, dass ich immer der Meinung teile. Und solange es kein Gesetz ist, an das ich mich halten muss, würde ich dann anders handeln. Und ja, es gibt jetzt keine deutsche Liste. Es gab auch Bestrebungen, eine deutsche Liste zu erstellen, eine europäische Liste zu erstellen. Die schlugen fehl. Ich verstehe nicht, wieso, aber jetzt am Ende halten wir uns alle an eine Referenz aus den Staaten. Die Referenz ist gut, aber natürlich auch für unsere Arbeit hier nicht vollkommen passend.
Was meinst du denn mit nicht ganz passend?
Eine zystische Fibrose hätte wahrscheinlich in einer deutschen Liste vorkommen sollen, kommt aber in der amerikanischen Liste nicht vor. Oder andere Sachen, wie Thalassämien oder meinetwegen Mittelmeerfieber, die jetzt in Europa wenig vorkommen, aber meinetwegen in Syrien, woher ich komme, wir kommen nicht in der Liste vor. Wenn eine syrische Liste geben würde, dann müsste man das definitiv mit aufnehmen.
Wenn ich es richtig verstehe, ist es deutschlandweit aber nicht so, dass alle Institute eine einheitliche Richtlinie haben, wie sie mit Zusatzbefunden umgehen, sondern jeder handhabt das anders und nutzt auch eine andere Liste an Varianten, die behandelt werden können oder Zusatzbefunde, die total unklar sind. Ist das richtig?
Ich glaube, die ACMG-Liste ist schon das, woran man sich orientiert. Weil man ja auch mal sagen muss, es ist ja die einzige dieser Art, da es keine deutsche Liste gibt. Aber die Frage ist, inwieweit wirklich eine aktive Suche stattfindet oder ob dann wirklich nur durch Zufall geguckt wird. Das wird sich vermutlich unterscheiden. Und eben im Detail, was dann auf dieser Einwilligungserklärung steht, zur Rückmeldung wird sich vermutlich auch unterscheiden. Aber also im Großen und Ganzen würde ich auch vermuten, sind sie ähnlich. Aber es gibt keine deutschlandweite Richtlinie, die das vorschreiben würde. Das gibt es nicht, nein.
Also ich weiß, man hält sich an die Liste ganz pragmatisch, aber man kommt da doch schon in ein ethisches Dilemma, wenn man denkt, okay, das könnte irgendwas sein, was wir gerade verpassen und was total relevant für die Patientin oder den Patienten wäre.
Ja, völlig richtig. Manchmal finden wir etwas, was mit der ersten Fragestellung nichts zu tun hat und wir sagen, das ist aber relevant. Und dann gibt es immer eine interne Diskussion und es kommt vor, selten zum Glück, aber es kommt vor, wir rufen die Ärzte an und sagen, kann es sein, dass dein Patient auch übergewichtig ist? Kann es sein, dass dein Patient auch Diabetes hat? Und dann bekommen wir manchmal Rückmeldungen und dann ist das kein Zusatzbefund mehr, weil wir haben ja das Symptom und dann ist das eine Variante, die ein Symptom erklärt und nicht mehr etwas, was in der Zukunft liegen könnte und dann berichten wir das. Wie gesagt, kommt nicht häufig vor, aber dann greife ich zum Hörer und sage, na, hallo Anja, das ist die Ärztin, mit der ich arbeite. Du, dein Patient Paul, hast du zu uns geschickt, weil Entwicklungsverzögerung, kann das sein, dass er auch klein ist? Und das ging, naja, ist er auch klein. Ich meine, kannst du es mir noch per E-Mail schreiben? Dann kann ich das dir zurückberichten. Weil wenn du es mir nicht sagst, dann kann ich es dir nicht zurückberichten. Und dann kann man vielleicht doch eine Hormontherapie starten und das Kind dann ist nicht mehr zu klein.
Also wäre es wichtig, dass man als Ärztin, Arzt, die mit der Bitte einer Genomanalyse beispielsweise zu euch kommen, dass sie alles auflisten, was auffällig ist bei der Patientin oder dem Patienten, um eben dann nicht Zusatzbefunde zu haben, sondern Teile, die tatsächlich in den Befund mit reinfließen.
Hängt vom Ziel der Untersuchung ab, natürlich. Aber wenn die Ärztin oder der Arzt alles wissen will, also alles über alle Symptome wissen will, dann muss man diese Symptome alle auflisten, ja.
Ich finde tatsächlich dieses Beispiel, auch wenn es natürlich jetzt kein Zusatzbefund in dem Sinn ist, ja, aber man könnte ja sich auch vorstellen, dass man eben sowas findet, was eben trotzdem als Zusatzbefund qualifiziert. Das spricht nämlich auch so ein bisschen eher dafür, also tut mir leid, ich möchte jetzt nicht eure Einwilligung irgendwie jetzt diskreditieren, aber natürlich spricht es eher dafür, da es nicht in der Einwilligung schon zu schreiben, wir gucken nur nach den ACMG-Varianten, sondern eben nach Kategorien zu sagen. Wir suchen nach Zusatzbefunden, die definieren wir so und bla bla, aber eben nicht diese Liste direkt schon anzuführen, weil sonst, wenn ich in der Einwilligung schreibe, ich berichte Ihnen das, was in dieser Liste steht und ich finde was außerhalb der Liste, was aber auch nicht wirklich zum Befund gehört, also zur eigentlichen Erkrankung, also was ein Zusatzbefund ist, der nicht in der Liste ist, dann dürfte ich es eigentlich nicht zurückmelden.
Ja, dir gefällt unsere Einwilligungserklärung nicht, nicht wahr?
Nein, also ich, ja, aber ich finde so interessant, dass diese Liste da schon auftaucht, ja, von Anfang an, weil man bindet sich ja quasi schon ein bisschen die Hände damit, ne?
Ja, nee, völlig richtig. Wenn es nach mir geht, dann würde ich sagen, wir berichten Ihnen Zusatzbefunde, wenn wir das für sinnvoll halten. Das wäre mein Wunsch. Aber erstens habe ich erzählt, wir bekommen Kritik, dass wir großzügig zurückmelden. Und zweitens, wenn ich sage, ich berichte, wenn ich das für sinnvoll halte oder wenn wir das für sinnvoll halten, ja, wer sind wir dann, um dann das zu entscheiden? Und das ist eine Diskussion, du willst nicht dabei sein. Also wir haben Stunden im Haus diskutiert, weil manche von uns sagen, aber das ist ein relevanter Befund. Und unser Punkt ist, wenn wir anfangen, unsere eigene Definition hier darzustellen, dann sind wir angreifbar. Weil dann kommt einer und sagt, wer seid ihr, dass ihr dann euch erlaubt, das und jenes zu berichten, aber das doch nicht. Und deswegen müssen wir zu einer Referenz nehmen, an der wir auch halten. Und dann bleiben wenige Fälle, wo wir trotzdem sagen, ach, habt ihr mal eine Globin-Untersuchung gemacht? Vielleicht hat das Kind doch eine Thalassämie, wollt ihr mal gucken? Kommt selten vor, aber immer wieder außerhalb der Liste. Wir halten es dennoch für hochrelevant, dann halten wir persönlichen Kontakt.
Wenn ihr ja schon gesagt habt, dass es deutschlandweit sehr unterschiedlich ist, wie mit Zusatzbefunden umgegangen wird, wie sieht es denn dann international aus? Gibt es in anderen Ländern einen einheitlichen Konsens, wie mit Zusatzbefunden umgegangen wird?
In Staaten, da sind die offiziellen Organisationen eher dafür. Deswegen nehme ich an, dass das großzügiger ist. Ich weiß aus arabischen Ländern, dass alle Leute immer alles wissen wollen und dass auch großzügiger berichtet wird. Ich weiß das auch aus Israel, dass dort viel, viel mehr berichtet wird. Ohne dass ich konkretes Wissen habe, würde ich annehmen, strenger als Deutschland gibt es nirgends. Das ist hier besonders streng. Ich kann es natürlich ein bisschen verstehen aufgrund der deutschen Geschichte, dass man mit genetischen Befunden besonders vorsichtig umgehen soll und muss. Aber ich gehe stark davon aus, dass so streng, wie es hier ist, nirgendwo ist. Vielleicht in Österreich, aber die sind ja auch mit Schuld. Ansonsten ist das, glaube ich, lockerer.
Glaubt ihr denn, wir brauchen neue Regeln im Umgang mit Zusatzbefunden? Also, dass es beispielsweise in Deutschland einheitlich geregelt werden sollte, dass man eine eigene deutsche Liste hat? Oder denkt ihr, die bestehenden Leitlinien reichen aus?
Also, ich will keine deutsche Liste. Weil wenn die Deutschen eine Liste erstellen würden, dann werden sich Jahre streiten, also quasi mein Mangels Vertrauen, dass wir es gut machen würden, bringt mich dazu zu sagen, mach das bitte lieber nicht. Aber rein theoretisch in einer perfekten Welt, wenn wir hier eine Liste machen wollen, rein theoretisch ist das eine gute Idee. Praktisch, glaube ich, sollen wir es lieber lassen.
Martin, was denkst du, brauchen wir neue Regeln?
Also neue Regeln?
Überhaupt Regeln.
Nee, also ich würde auch sagen, neue Regeln ist nicht das Problem. Und mit der Liste, also ja, ich teile Ramis Befürchtung, dass an sich das inhaltlich sehr schön wäre, aber wahrscheinlich an zu viel Bürokratie und Diskussionsprozessen irgendwie scheitern könnte. Und ja.
Also denkt ihr, es passt alles so, wie es ist? Der Umgang damit ist super so und so können wir weiter verfahren?
Ja, es ist in Ordnung so, wie es ist, weil, was man auch sagen muss, wir als ÄrztInnen haben noch eine gewisse Freiheit. Wir können auch uns untereinander tauschen und häufig zu guten Lösungen kommen. Klingt jetzt hier vielleicht nicht passend, öffentlich zu sagen, aber ich finde, die Ärzteschaft in Deutschland, die sind überwiegend wirklich anständige und rücksichtsvolle Personen. Dass ich denke, die würden die Macht, die sie haben, nicht missbrauchen. Und somit ist eine Regulation womöglich kontraproduktiv. Allerdings kann man natürlich weiterspinnen und sagen, wieso macht man es nicht so, dass man viel mehr Zusatzbefunde berichtet? Man muss natürlich nur die Ressourcen dafür bringen, für die Untersuchung an sich. Also wenn ich nicht in 2,5%, sondern in 70% der Fälle an Zusatzbefund berichte, dann muss das irgendwie belohnt werden finanziell, weil sonst kriegen wir das mit unseren Ressourcen nicht hin. Und das ist aber eine viel größere Diskussion. Also die Krankenkasse muss sagen, ist es sinnvoll, dass man bei allem was weiß oder nicht?
Wir haben vorhin ja auch über das Recht auf Nichtwissen gesprochen. Also die Frage, ob man überhaupt alles wissen möchte, was eine Genomsequenzierung so zutage fördern kann. Deshalb habe ich noch zum Schluss eine ganz persönliche Frage an euch beide. Und wenn ihr die nicht beantworten möchtet, ist das natürlich auch total okay. Würdet ihr selbst alles wissen wollen, was in eurem Genom steckt?
Also ich habe mich sequenziert. Ich habe sogar bei mir ein Trio-Sequenzum gemacht. Das heißt, ich habe mich und meine Eltern sequenziert. Also ich habe mir alles angeschaut, was man sehen kann. Und zum Glück liegt nichts vor, was Angst macht. Ich habe zwei De novo Missense-Varianten, also zwei neu entstandene Varianten, die die Proteinstruktur ändern bei zwei Genen. Aber diese Gene haben noch, soweit bekannt, keine klinische Relevanz. Und bisher habe ich noch keine Auffälligkeiten.
Wie ist es bei dir, Martin?
Das ist eine gute Frage, die habe ich mir schon öfters mal gestellt und ich weiß es gar nicht so genau. Also mein erster Impuls ist zu sagen, gib mir alles. Aber ich bin nicht sicher, ob ich beim zweiten Mal darüber nachdenken immer noch so entscheiden werde. Viel wichtiger ist die Frage an Rami, was kam bei dieser Glatzenstudie raus? Bei der Studie mit den glatzköpfigen Männern, das wäre für mich auch ganz interessant vielleicht.
Also das ist multifaktoriell, aber das Hauptgen liegt auf dem X-Chromosom und kommt über die Mütterlinie.
Ist dieses alte Klischee, der Großvater mütterlicherseits ist ausschlaggebend, ist es dann wirklich wahr?
Ja, also mehr als der Großvater väterlicherseits, aber das ist ein bisschen komplexer. Aber tatsächlich, wenn dein Onkel mütterlicherseits eine Glatze hat, dann hast du ein größeres Risiko, als wenn dein Onkel väterlicherseits die Glatze hat.
Also du siehst an mir, was mein Opa von der Frisur hatte.
Habt ihr noch irgendwas, was ihr noch loswerden wollt in den letzten 4 Minuten?
Nein, ich kann es nur bestätigen, was Rami über die Ärztewelt gesagt hat und dass man da, glaube ich, schon sehr positiv drauf blicken kann und dieses schlechte Bild des deutschen Gesundheitswesens so ein bisschen versucht wieder gerade zu rücken, denn ich glaube, da gibt es sehr viele kompetente und sehr, sehr motivierte Personen, die da unterwegs sind.
Stimmt, ich habe uns selbst gelobt, habe ich nicht so beabsichtigt, aber...
Ich habe es von außen extern bestätigt, weißt du?
Danke.
Dann danke ich euch ganz herzlich für eure Zeit und für das Gespräch und die wirklich spannende Diskussion. Ich habe euch total gerne zugehört und habe sehr viel dazu gelernt. Danke euch.
Das war der Code des Lebens, produziert von GHGA, dem Deutschen Humangenom-Phenom-Archiv. Schön, dass ihr dabei wart und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört.